Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Hier ist die Deutsche Welle. Sie hören uns aus Köln über Richtstrahler nach Afrika im 25-Meter-Band, gleich 11.795 Kilohertz. Die Deutsche Welle sendet dieses Programm im Auftrag der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland.
Und immer, wenn es um solche technischen Details geht wie Richtstrahler oder wie Auslandsrundfunk, dann ist immer zu Gast bei uns im Studio und das auch schon länger als der RBB existiert, Kai Ludwig. Ich grüße dich.
Hallo.
So meldete sich vor 60 Jahren aus Köln, also ja, wenn man so will, der Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Welle. Am 3. Mai 1953 hat sie ihren Sendebetrieb aufgenommen. Vielleicht zunächst tatsächlich erstmal ein technisches Detail. Was für ein Richtstrahler war das?
Ja, das war so ein bisschen eine Umschreibung. Es handelte sich also um den Sender des Nordwestdeutschen Rundfunks. So hieß es ja damals die Aufteilung. NDR, WDR kam ja erst später. Und zwar in Osterlook. Bei Norden gibt es inzwischen nicht mehr, war eigentlich ein Mittelwellensender, aber dort hat man dann ab 1950 auch Kurzwellensender aufgebaut. Die vielleicht bekanntere Sendestation Jülich, Nordrhein-Westfalen, die ist später in Ordnung. Die kam erst 1956.
Aber wir feiern jetzt 60 Jahre Deutsche Welle. Das heißt aber, die Kurzwellensendung aus Deutschland begann nach dem Zweiten Weltkrieg schon vor 1953?
Auf jeden Fall, die begann sogar schon wieder im November 1945 und zwar aus Königs Wusterhausen, als dann erstmals wieder ein Sender eingeschaltet wurde, da natürlich mit dem Mittelwellenprogramm des Berliner Rundfunks. 1950 folgte dann also, wie gesagt, der NWDR, aber eben noch mit seinem normalen Mittelwellenprogramm. Besondere Auslandssendungen, vor allen Dingen auch in Fremdsprachen, wurden ganz einfach von den Besatzungsmächten zu dem Zeitpunkt noch nicht gestattet. Das ging dann erst 1953 und in Fremdsprachen sogar erst 1954 los.
Genau, also anderthalb Jahre wurde nur Deutsch gesendet und auch die Rechtsform musste sich noch einpendeln, wie mir der aktuelle Deutsche Welle-Intendant Erik Bettermann erzählte.
Also zunächst mal ist die Deutsche Welle ein Kind der ARD. Vor 60 Jahren ist sie noch nicht ein Sender des Bundesrechts gewesen, sondern sie ist gegründet worden von der ARD und die Federführung hatte der Nordwestdeutsche Rundfunk und später der Intendant des Westdeutschen Rundfunks. Erst in den 60er Jahren hat der Bundestag unter dem Gesichtspunkt unserer unterschiedlichen Verantwortung, Außenpolitik, Innenpolitik, das Gesetz über die Errichtung der Bundesrundfunkanstalt Deutsche Welle Gesetz. Wir sind auch sofort Mitglied wieder der ARD-Familie geworden.
Ja, und das also die Gründung einer neuen Rundfunkanstalt nach Bundesrecht, nicht nach Landesrecht, das war dann 1962.
Du nanntest schon das Stichwort Königs Wusterhausen, also südlich von Berlin, ca. 20 Kilometer von Köpenick und 20 Kilometer von Britz entfernt, ja auch zwei Senderstandorte. Das war ja dann ab 1949 DDR-Gebiet. Wie ging es denn mit den Auslandssendungen in der DDR weiter?
Na, es ging natürlich zuerst mal weiter mit den normalen Programmen Deutschlandsender, wie er ja damals noch hieß, und Radio DDR. 1955 gab es dann die ersten Fremdsprachensendungen und offiziell als richtiger vollwertiger Auslandsdienst gegründet wurde Radio Berlin International, wie er hieß dann 1959.
Hier ist Radio Berlin International, die Stimme der Deutschen Demokratischen Republik. Sie hören täglich zu dieser Zeit unser Programm in deutscher Sprache.
Ja, ich habe als Kind mit meinem Mittelwellenradio irgendwo am Ende der Skala gelegentlich das dänische und sogar das schwedische Programm mir angehört, ohne was zu verstehen. Da gab es dann immer kurze deutsche Fragmente und die wurden dann Overvoice, sagen wir heute. Auch wenn Erich Honecker, es ging gerade um Erich Honecker. Weißt du noch, wie die Mittelwelle, welche Frequenz sie hatte?
Ja, es gab verschiedene. Es gab 15.11, dann 14.30, später 13.59, 15.75 auch noch aus Borg, aber in der Hauptsache natürlich die anderen Frequenzen. Hier aus Berlin-Köpenick, also deswegen natürlich auch hier in Berlin sehr präsent als Ortssender.
Mal abgesehen von der Staats-PR für die DDR, so würde ich das mal bezeichnen, die RBI machte, gab es noch einen Unterschied zur Deutschen Welle? Kollegin Vera Linz konnte dazu vor wenigen Tagen Hannelore Sterbe fragen. Sie war in den Wendewochen die letzte Chefredakteurin von RBI.
Für uns kam noch dazu, dass wir sehr viel uns beschäftigt haben mit der Solidarität für die, sage ich mal, damals schon befreiten afrikanischen Völker, für die Vietnamesen während des Vietnamkriegs. Ja, und das mal kurz gesagt zu sagen. Und natürlich auch mit Lateinamerika und mit Chile nach dem Sturz von Pinochet im Jahre 1973 war ein Schwerpunkt der Sendungen von Radio Berlin International nach Lateinamerika war natürlich die Unterstützung des chilenischen Volkes. Und für uns in der Afrika-Redaktion, in der ich gearbeitet habe, war es natürlich ja, doch, die Unterstützung des Freiheitskampfes in Südafrika, Namibia und so weiter und dafür und darüber auch die Informationen in unseren Sendungen und auch Beiträge, Reportagen, in denen wir berichtet haben über das, was in der DDR passiert, zur Unterstützung dieser Völker.
Ja, kann man vielleicht noch sagen, also es gab mal das böse Wort, RBI wäre fast schon ein Chile-Sender. Das war in den 70er Jahren wirklich in ganz massivem Umfang, übrigens auch bei Radio Moskau genauso. Kleine Illustration vielleicht, die Post hat da sogar in Nauen und in Königs Wusterhausen extra Antennen aufgebaut, die für Sendungen nach Chile ausgelegt waren. Ja, nun springen wir mal ins Jahr 1990.
Es war im Februar, wenn ich mich recht erinnere, aber ich glaube, es war im Februar 1990, nachdem bei Radio Berlin International zu großem Teil die Führungskräfte, also nicht mehr da waren die Alten, sondern andere gewählt hatten. Da kam der Intendant der Deutschen Welle, der Herr Weyrich, zu uns nach Berlin, zu Radio Berlin International, hat also Kontakte mit uns angeknüpft, mit dem Intendanten damals unseres Senders, den wir nicht abgelöst hatten, den Klaus Fischer. Und dann kam er zu uns in die Redaktionskonferenz, in der alle vertreten waren, alle Redaktionen. Die Idee von ihm war, dass er eigentlich angestrebt hat, eine Fusion zwischen Deutscher Welle und Radio Berlin International.
Ja, an diese Idee kann ich mich auch noch erinnern, aber wie es so ist mit den Erinnerungen, die können voneinander abweichen. Dieter Weyrich, der von 1989 bis 2001 Intendant der Deutschen Welle war, sagte uns Folgendes.
Das war eine Vorstellung, die in der Spitze bei Radio Berlin vorherrschte. Bei meinem Kollegen Fischer, der Chef von Radio Berlin International war. Eine Vorstellung, die ich nie unterstützt habe, weil ich persönlich das Ganze weniger illusionär betrachtet habe. Ich habe aber nicht massiv widersprochen damals, weil ich nicht wusste, was der Bund wirklich machen wird. Das heißt, ich habe mich zurückgehalten. Der eine oder andere hat dann nachher gesagt, das sei eine etwas miese Form der Taktik gewesen, aber im Nachhinein kann ich Ihnen sagen, es war nicht so, ich wusste es wirklich nicht. Und als nachher die Situation da war, mussten wir sehr schnell vor dem 3. Oktober handeln, denn zum 3. Oktober hin musste die Anstalt abgewickelt werden. Und ich war mehr oder weniger derjenige, der sich damals ohne Beteiligung von Gewerkschaften und Ähnlichem relativ schnell entscheiden konnte, den übernehmen wir, den nicht. Und irgendwann, das ging dann sehr, sehr schnell, kam das Signal aus dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, Sie können von den zum Schluss noch übrig gebliebenen 150 Leuten etwa 20 bis 30 übernehmen. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und habe die passenden Leute sozusagen ausgesucht. Das heißt, ich habe mit den Kollegen von der Deutschen Welle besprochen, wo es Nachholbedarf bei uns gilt, wo Kompetenz auf der anderen Seite vorhanden ist. Und so kam dann diese Art der Vereinigung, die man natürlich nicht als klassische Fusion bezeichnen kann, das ist klar.
Und nun wieder die Sicht von Hannelore Stehr, RBI.
Es ist doch verständlich, dass wir alles versuchen wollten, unseren Sender in dem Sinne zu retten, dass wir ja auch etwas einbringen konnten in die gemeinsame, in die Einheit, in das gemeinsame Deutschland, auch in den gemeinsamen dann ja Auslandsrundfunk. Wir hatten auch unsere Erfahrung und. Das Letzte, was sich mit uns ereignet hat, war so, Klaus Fischer, der Intendant und ich wurden vorgeladen oder gebeten, eigentlich ist es vorgeladen, zu einer Zusammenkunft. Da waren 5, 6 Herren, alle mit schwarzen Anzügen an einem langen Tisch und wir wurden auf die andere Seite des Tisches platziert. Und das waren alles Ministerialdirigenten und Menschen in dieser Funktion, Herren. Und dort hat uns dann einer eröffnet, ja, Radio Berlin International wird abgewickelt zum 2. Oktober, das war im August. Und es wird also abgewickelt, der Sender, die Mitarbeiter werden alle entlassen und die Frequenzen werden übergeben an die Deutsche Welle. So, das war's.
Und das vollständige Interview, das Vera Linz mit Hannelore Stehr führen konnte, in dem sie auch erklärt, dass sich die Wendemannschaft bei den Hörern entschuldigt hat für die häufige, unreflektierte DDR-Propaganda. Und auch das Gespräch mit Dieter Weyrich können Sie im Podcast als Bonustrack hören. Ja, Kai, wie klang denn das dann übers Radio beider Wellen?
Na, es gab am 2. Oktober natürlich Abschiedssendungen von RBI, die zum Beispiel in englischer Sprache, die findet man eigentlich recht unschwer im Internet. Man kann sich ja nach dieser Vorgeschichte denken, das war natürlich eine sehr verbitterte Angelegenheit. Das lief dann so bis Mitternacht. Was die Mittelwellen betraf, wir haben sie ja schon genannt, da wurde dann ungefähr tagsüber am 3. Oktober der Deutschlandfunk aufgeschaltet. Der hat sich da dann aber schon nach ein paar Jahren wieder zurückgezogen. Was dann die Kurzwellensender betrifft, die wurden tatsächlich um Schlag Mitternacht von der Post irgendwo, also das Funkhaussender an der Leberstraße hatte damit schon nichts mehr zu tun, wurden die Sendeleitungen von RBI zur Deutschen Welle umgeschaltet.
Und damit sind wir wieder bei der Deutschen Welle und ihrer 60-jährigen Geschichte und Dieter Weyrich im Gespräch mit Vera Linz.
Herr Weyrich, Sie sind seit 1989 im Amt gewesen, da haben Sie das Amt des Intendanten angetreten. In welchem Zustand, sage ich jetzt mal, haben Sie die Deutsche Welle vorgefunden? Was wurde damals geboten?
Ich habe die Deutsche Welle eigentlich in einem etwas frustrierten Zustand vorgefunden. Es gab so einen fatalistischen Satz unter den Journalisten, der hieß, wir versenden uns in die Welt, weil man die Frage des Erfolgs der Programme in den einzelnen Informationsmärkten der Welt nicht präzise untersuchen konnte. Dann war es so, dass die Gewerkschaften sehr stark waren. Das heißt, Sozialpolitik spielte eine große Rolle und nicht unbedingt die kreative Entfaltung des Hauses. Und es war so, dass die großen Auslandsanbieter bereits mit Fernsehen begonnen hatten, während die Deutsche Welle ein reiner Hörfunksender war mit einer Kurzwellenstrategie. Und das alles war nicht unbedingt zukunfts- und wettbewerbsfähig.
Wettbewerbsfähig, Kai?
Ja, wie gesagt, die anderen Sender hatten ja schon angefangen, Fernsehen zu machen. Da gab es bei der Deutschen Welle noch gar nichts. Und da kam dann natürlich die ganz große Chance. Der RIAS hat ja auch Fernsehen gemacht. In diesem Fernsehsender RIAS TV konnte die Deutsche Welle mit allem drum und dran Infrastruktur und Personal übernehmen zum 1. April 1992.
Berlin, 1. April, 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Mit einem Druck auf den pilzförmigen Startknopf setzt der regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen das Satellitenprogramm der Deutschen Welle in Gang.
Es hat alles geklappt, auf die Sekunde genau hat der regierende Bürgermeister von Berlin Diepgen einen extra installierten roten Knopf gedrückt und unter dem Beifall der geladenen Gäste und der Kolleginnen und Kollegen von RIAS TV und derjenigen, die aus Köln angereist waren, das Satellitenfernsehen gestartet. Ein wichtiger Schritt nach vorne von heute an.
In zweistündigen Blöcken, die jeweils aktualisiert wiederholt werden, gibt es Nachrichten, Magazine und Dokumentation für Deutsche im Ausland und Ausländer, die an Deutschland interessiert sind.
Und zu dieser Chance, das Fernsehprogramm des RIAS als Kern eines neuen Auslandsfernsehens zu übernehmen, meint Dieter Weyrich heute.
Das heißt, wir verdoppelten uns praktisch und wir verdoppelten auch unseren Etat. Und dann begann natürlich eine Unternehmensreform, einerseits mit der Abschmelzung von Mitarbeitern und andererseits mit einer neuen Ausrichtung, einer neuen Programmstrategie, einer multimedialen Programmstrategie, ergänzt durch elektronische neue Medien wie damals Internet.
Ja, da ist natürlich eins klar, ohne die, landläufig gesagt, Wende, hätte es diese Chance für die Deutsche Welle so natürlich nicht gegeben.
Ja, aber das Erbe der Zuwachs, also durch RBI und RIAS TV, waren offensichtlich nicht ausreichend, denn schon in den 90er Jahren, kann ich mich erinnern, kam es ja dann beim Hörfunk der Deutschen Welle zu ersten Einschränkungen.
Ja, das hat auch was damit zu tun, man hatte ja noch ein Erbe, nämlich die Auslandssendungen des Deutschlandfunks. Die waren ja dort aus historischen Gründen angesiedelt für Europa. Das wurde dann dort mit der Gründung des Deutschlandradios herausgenommen und zur Deutschen Welle rübergenommen. Und dann eben nach wenigen Jahren dort eingestellt. Und dazu sagt nun Dieter Weyrich.
Das war nicht ganz leicht, denn es gab Techniker bei der Deutschen Welle, die waren verliebt in die Kurzwelle, wie andere Leute in eine junge, wie vielleicht manche junge Ingenieure in eine junge Frau. Und die meinten, wenn also die Kurzwelle jetzt in einigen Ländern aufgegeben wird, das sei ein großer Verrat am deutschen Auslandsrundfunk. Heute spielt die Kurzwelle so gut wie gar keine Rolle mehr. Das Grundproblem der Deutschen Welle, als ich zur Deutschen Welle kam, war, dass die Techniker bestimmt haben, wohin ausgestrahlt wird. Statt dass man die Programme auf die Länder ausgerichtet entwickelt und die Technik dann als Dienstleistung benutzt und sagt, für dieses Land brauchen wir die Entwicklung und für jenes Land die andere. Und deswegen habe ich sehr schnell einen Medienatlas für die Welt entwickeln lassen. Es war natürlich eine, wenn Sie so wollen, Idealvorstellung, wie es hätte sein sollen in allen Ländern. Aber zum ersten Mal haben unsere Kolleginnen und Kollegen begriffen, dass die Welt sehr unterschiedlich ist und dass nicht die Technik vorgibt, wo was ausgestrahlt wird.
Ja, und das ist nun so eine Argumentation, muss ich sagen, die ist typisch im Auslandsrundfunk insgesamt, also nicht nur bei der Deutschen Welle. Da wird eben das alles mit dem Stichwort Kurzwelle, altmodisch und so weiter, regelrecht zugekleistert. Der Punkt ist ja der, die Sendungen sind ja nicht einfach auf Kurzwelle abgeschaltet worden, sondern sie sind ersatzlos eingestellt worden. Es gibt da also auch im Internet nichts mehr.
Es gab aber auch noch ein grundsätzliches Problem, nämlich mit dem Funkhaus in Köln, Stichwort Asbest.
Ja genau, und deswegen passierte dann am 4. August 2003 das hier.
Das waren also die letzten Nachrichten aus Köln, meine Damen und Herren. Um 11 Uhr meldet sich mein Kollege Dieter Burter mit den ersten Nachrichten aus unserem neuen Bonner Funkhaus. Auch von dort wünschen wir Ihnen weiterhin einen guten Empfang.
Mit Tom Buschardt. In Guatemala spitzt sich die innenpolitische Krise zu.
Ja, man hat natürlich gemerkt, das war natürlich jetzt mal aus nostalgischen Gründen ein richtiger, schöner, schlechter Kurzwellenmitschnitt. Ja, und dort aus Bonn sendet die Deutsche Welle nun aus dem Schürmannbau. Man kennt das vielleicht, das sollte ja eigentlich mal ein Bürogebäude für den Deutschen Bundestag werden. Dann hatten eben die Deutsche Welle aus Funkhaus bekommen.
Und was ist mit dem Zwillingshochhaus der Deutschen Welle in Köln passiert?
Das steht noch heute leer, weil es findet sich niemand, der die Sanierungskosten bezahlen will oder man muss wahrscheinlich wirklich sagen, bezahlen kann. Die Aussage, dass das Funkhaus, also dieses doppelte Hochhaus, auf gar keinen Fall abgerissen werden soll, die hört man aber immer noch.
Vorletztes Jahr kam aber nun der ganz große Einschnitt. Den haben wir hier auch im Medienmagazin zelebriert. Vielleicht nochmal in Kurzfassung.
Ja, die Kurzfassung ist, ein großer Teil des Radioprogramms, das noch verblieben war, eingestellt worden. Und da natürlich herausragend auch das in deutscher Sprache. Wer es dann nach im Oktober 2011 versucht hat, auf Satellit zu hören, der hörte dann nur noch das hier.
Sie hören die Deutsche Welle. Die Ausstrahlung des Programms in deutscher Sprache wurde eingestellt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bitte nutzen Sie künftig unsere multimedialen Angebote mit Informationen, Analysen und Hintergründen im Internet unter www.dw-world.de/German.
Ja, das war's dann also. Und auf die Kurzwellen natürlich wurden ganz einfach abgeschaltet und nicht mehr eingeschaltet. Wir haben hier nochmal die letzten Sekunden der berühmten 6075 Kilohertz.
Am Telefon begrüße ich nun den Generalsekretär der CSU, Erwin Huber. Grüß Gott.
Nein, ich bin nicht der Generalsekretär Erwin Huber. Ich bin der Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium und stellvertretende Bezirksvorsitzende der CSU.
Ja, und weg war der Träger.
Und zu diesem Umstrukturierungsprozess sagte mir Erik Bettermann als verantwortlicher Intendant, und das ist das sozusagen erstmal Ende dieses kleinen Zeitraffers, 60 Jahre Deutsche Welle dieses Jahr.
Da ich das in den 12 Jahren hingekriegt habe, das hängen ja viele Menschen dran, das hört sich ja so leicht an. Aber da hängen Menschen dran, die ihr ganz Journalisten, die im Studio gesessen haben, auf den Knopf gedrückt haben, ihre Produktion ging in die Welt hinaus. Heute sollen die gezwungen werden, über die Website und danach sozusagen Hintergrund mehr über, also einen Podcast oder Audio on Demand oder Video das zu machen. Das ist für viele, die das 20 Jahre gemacht haben, natürlich eine Umstellung. Ich habe keine betriebsbedingte Kündigung vorgenommen. Habe Umschulungsangebote gemacht und Vorruhestandsregelungen, aber so. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf.
Radio 1.